Ja, danke Jesus für den Jonin. Danke, dass du bei ihm gewesen bist, bei der Vorbereitung von dieser Predigt. Und mach uns einfach die Herzen auf, dass dein Reden etwas in uns verändert und dass du den Jonin brauchst als dein Werkzeug, dass ja, du durch ihn kannst reden. Amen.
Ich lese aus 1. Samuel 9, Verse 15 bis 1. Samuel 10, Vers 1. 1. Samuel 9, 15 bis 1. Samuel 10, Vers 1. Aber einen Tag bevor Saul kam, hatte der Herr Samuel dies enthüllt. Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir schicken, und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Und er wird mein Volk retten aus der Hand der Philister, denn ich habe mein Volk gesehen, sein Schreien ist zu mir gedrungen. Als Samuel Saul sah, sprach der Herr zu ihm: Sieh, das ist der Mann, von dem ich zu dir gesagt habe, dieser soll über mein Volk herrschen. Und Saul trat im Tor auf Samuel zu und sagte: Bitte sag mir, wo hier das Haus des Seers ist. Und Samuel antwortete Saul und sagte: Ich bin der Seher. Geh mir voran, hinauf zur Kulthöhe, und ihr sollt heute mit mir essen. Und am Morgen werde ich dich ziehen lassen und dir all das kundtun, was du im Herzen trägst. Um die Eselinnen aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, musst du dir keine Sorgen machen, denn sie sind gefunden worden. Und wem gehört alles, was Israel kostbar ist? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Daraufhin sagte Saul: Bin ich nicht ein Benjaminit, aus dem kleinsten der Stämme Israels, und ist meine Sippe nicht die unbedeutendste von allen Sippen der Stämme Benjamins? Warum denn redest du so zu mir? Samuel aber nahm Saul und seinen Burschen, führte sie in die Halle und wies ihnen einen Platz an der Spitze der Geladenen zu, und es waren etwa 30 Männer. Und Samuel sagte zum Koch: Bring das Stück, das ich dir gegeben habe, von dem ich dir gesagt habe, lege es bei dir zurück. Und der Koch trug die Keule auf und was daran war und setzte sie Saul vor. Und er sagte: Sieh, was aufgehoben worden ist. Leg es dir vor, iss, denn es wurde dir für diese Stunde aufbewahrt, weil ich sagte, ich habe das Volk geladen. Und Saul aß mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen von der Kulthöhe hinab zur Stadt, und er redete mit Saul auf dem Dach. Und früh standen sie auf, und als die Morgenröte emporgestiegen war, rief Samuel Saul auf dem Dach zu: Mach dich auf, und ich werde dich geleiten. Und Saul machte sich auf, und beide, er und Samuel, gingen hinaus auf die Straße. Als sie hinabstiegen am Ende der Stadt, sagte Samuel zu Saul: Sag dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging: Du aber bleib jetzt stehen, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es über sein Haupt und küsste ihn und sprach: So hat dich der Herr zum Fürsten über seinen Erbbesitz gesalbt. Das ist das Wort von Gott aus 1. Samuel 9, Verse 15 bis 1. Samuel 10, Vers 1. Müde schleppt sich der Saul aufs Tor zu. 3 Tage lang ist er jetzt schon durch Israel gezogen, auf der Suche nach den blöden Eselinnen von seinem Vater. Nie hat eine Spur von ihnen. Die Heim auf dem Bauernhof vermisst man ihn sicher schon. Und das ganze Essen, das er und sein Knecht mitgenommen haben, war auch schon aufgebraucht. Ah, der Saul hat eigentlich einfach nur heim zu seinen Feldern wollen. Aber jetzt ist er halt da, weil sein Knecht ihn überredet hat, der Samuel aufsuchen, den Seher, der sollte irgendwie wissen, wo seine Eselinnen sind. Ein paar Mädchen draussen von der Stadt, die haben ihn da angewiesen, und jetzt steht er da und weiss nicht, zu welchem Haus er gehen soll in dieser ganzen Stadt. Wo wohnt echt der Seher? Ah, der Saul hat keine Lust mehr gehabt zum Suchen, und darum ist er einfach auf den Mann zugegangen, der in der Nähe gestanden ist. Der Mann hat ihn so herausfordernd angeschaut und hat er gedacht: Ach, ich gehe einfach zu dem, der fragen, wo der Seher wohnt. Und der Saul ist auf den Mann zugetreten um mit ihm zu reden. Nie hätte der Saul gedacht, dass er der ist, wo das ganze Volk seine Hoffnungen darauf gesetzt hat. Nie hätte der Saul gedacht, dass er ausziehen würde, um ein paar Eselinnen zu suchen und wieder zurückkommen würde als König von Israel. Genau der Mann, der da müde mit Esel in den Gedanken zum Tor hineinkommt, genau der Mann war die ganze Hoffnung von Israel. Diese ein bisschen merkwürdige Geschichte wird in den ersten Vers vom Predigttext, in Versen 14 und 15, ein bisschen verständlicher gemacht. Die Geschichte, dass ein Bauer plötzlich ein Prinz wird, ist nicht zufällig. Die Suche nach der Eselinnen war ein Plan von Gott. Gott hat alles so eingerichtet, dass der Saul auf die Suche nach seinen Eselinnen geht, damit er schließlich vom Samuel, vom Prophet, von dem Mann, der mit Gott reden kann, gefunden wird. Gott lenkt die Geschichte vom Saul und damit auch die Geschichte von seinem Volk. Gott hat wille, dass der Saul und der Samuel sich treffen. Und darum hat er die Eselinnen vom Saul seinem Vater weglaufen lassen und veranlasst, dass der Saul sie suchen geht. Und in diesen Versen erklärt Gott, wieso er überhaupt will, dass der Saul und der Samuel zusammentreffen. Der Samuel soll den Mann aus Benjamin, den Saul, zum Fürst salben. Das hat eine Vorgeschichte. Im Kapitel vorher, 1. Samuel 8, wird erzählt, wie das ganze Volk zum Samuel, zum Prophet kommt und ihn darum bittet, dass er ihnen doch einen König schenkt. Vor dem war Israel keine Monarchie, kein Königtum. Also Israel ist aus Ägypten befreit worden von Gott, ist durch die Wüste gezogen und in der Wüste ist Israel Gottes Volk geworden. Und dort ist Gott zum König über das Volk geworden. Das sieht man an verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel die Stiftshütte, das ist sein Palast, oder die Bundeslade, das ist eigentlich der Thron von Gott. Israel ist dann irgendwann in das Land gekommen, wo Gott ihnen versprochen hat. Und dort ist Israel durch die verschiedenen Leiter, die Richter, regiert worden. Gott war immer noch der König über Israel, aber hat verschiedene Leiter eingesetzt, um das Volk zu führen. Aber in dieser Zeit hat sich Israel immer mehr von Gott entfernt. Und wenn das Volk Gott vernachlässigt hat, hat sich auch Gott zurückgezogen. Und Feinde von Israel haben Israel bedrückt. Das System der Richter hat nicht funktioniert. Natürlich war das die Schuld der Israeliten, aber es hat nicht funktioniert und darum sind sie unzufrieden mit dem System und haben von Samuel einen König wollen. Sie haben wollen, dass Israel eine Monarchie wird. Sie wollen einen König, der sie vereint und sie anführt. Und was vordergründig als verständliche Bitte angesehen werden kann, ist hintergründig eine Rebellion. Das Volk hat gewusst, dass Gott ihr König ist. Und wenn sie ihn darum bittet, ihnen einen anderen König zu geben, lehnen sie Gott als ihren König ab. Gott aber, er gesteht dem Volk einen König zu, wenn sie ihn unbedingt wollen. Der Samuel warnt das Volk nochmal, sagt ihnen, hey, wenn ihr einen König bekommt, dann ist es vorbei mit eurer Freiheit. Dann könnt ihr das vergessen. Er wird euch besteuern, er nimmt eure Söhne, eure Töchter zur Zwangsarbeit, ihr müsst in den Krieg ziehen, nachher ist es fertig. Aber das Volk bleibt hartnäckig, sie wollen unbedingt den König haben. Und da in diesem Text kommt Gott dieser Forderung nach. Er hat einen Mann ausgewählt aus Israel und mit dem wird er die Monarchie anfangen. Und genau dieser Mann soll Samuel jetzt zum Fürst salben. Zum Fürst, nicht zum König. Gott redet nie davon, dass Samuel den Saul zum König salben soll, sondern nur zum Fürst. Das ist ein anderes Wort im Hebräischen. Gott gibt seinem Volk die Monarchie, aber er gibt seinem Volk keinen König. Weil Gott selber der König ist. Gott ist und bleibt der König von seinem Volk. Und wenn der Saul jetzt zum Herrscher wird, dann ist er nur ein Stellvertreter von Gott. Also das Volk lehnt Gott ab und wünscht sich einen menschlichen König. Und obwohl das ein Angriff gegen Gott ist, lässt Gott auf ihren Wunsch. Gott hört das Klagen von seinem Volk, er hört, dass sie leiden. Und es steht, was Gott sagt: Du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Und er wird mein Volk retten aus der Hand der Philister, denn ich habe mein Volk gesehen. Sein Schreien ist zu mir gedrungen. Gott hört das Schreien. Er sieht das Lied von seinem Volk und er will, dass aus der Hand der Philister, den Feinden, gerettet werden. Und darum schickt er einen Retter. Sie wollen Gott nicht als Retter. Sie wollen einen König als Retter haben, einen menschlichen König. Und Gott gibt ihnen trotzdem den Retter, obwohl sie ihn ablehnen. Gott ist immer noch der gleiche liebevolle Gott, wie er am Anfang der Geschichte mit Israel war. Aber am Anfang der Geschichte mit Israel in Ägypten, auch dort hat Gott, so wie es da steht, das Schreien von seinem Volk gehört, wo bedrängt wird. Und er hat jemanden ausgesucht, nämlich den Mose, um das Volk herauszuführen. Gott liebt sein Volk nach wie vor, auch wenn sie ihn ablehnen. Das sieht man auch in dem, was Gott sagt da, weil er dreimal das Possessivpronomen braucht. Mein. Er sagt immer mein Volk. Du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel und er wird mein Volk retten aus der Hand der Philister, denn ich habe mein Volk gesehen. Sein Schreien ist zu mir gedrungen. Das Volk von Israel, auch wenn sie Gott ablehnen, ist immer noch Gottes Volk. Und er liebt es immer noch, er betrachtet es immer noch als sein Volk. Und wenn er jetzt den Herrscher, den Fürst einsetzt, ist es immer noch sein Volk und nicht das vom Fürst. Jetzt, wo der Saul zu der Stadt hineinkommt, sagt Gott zum Samuel: Das ist der Mann. Das ist der Mann. Er sagt: Das ist der Mann, von dem ich gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und vorher sagt Gott: Ja, ich möchte einen Fürst, dass der gesalbt wird, weil er soll mein Volk retten. Und da sagt er etwas anderes. Da sagt er: Das ist der Mann, der über mein Volk herrschen soll. Vorher ist es positiv, da ist es negativ. Das Herrschen, wo da gesagt wird, das wird in der ganzen Bibel sonst nur negativ benutzt. Also man könnte eigentlich übersetzen: Das ist der Mann, der mein Volk unterdrücken wird. Wo mein Volk unfrei machen wird. Wo mein Volk alles wegnehmen wird. Vorher ist es positiv und da sieht Gott aber auch die negative Seite vom Königtum. Der Saul fragt jetzt den Samuel nach dem Seher. Der Samuel sagt: Ja, das bin ich, ist alles gut. Und dann sagt der Samuel zum Saul: Hey, komm, wir gehen doch zusammen gehen essen. Zu dem Festmahl dort rauf auf die Höhe. Und er sagt ihm: Ja, am nächsten Morgen reden wir dann über alles, reden, was du wissen musst. Und übrigens, deine Eselinne, wegen dem bist du ja zu mir gekommen. Der Saul sagt: Hey, wieso weißt du das? Der Samuel weiss es, sagt: Hey, deine Eselinne, die sind wieder gefunden, es ist alles okay. Bis zu dem Punkt in der Geschichte sind immer verschiedene Leute nach etwas auf der Suche. Der Saul sucht zuerst seine Eselinne, findet sie nicht, dann sucht er den Samuel. Und der Samuel auf der anderen Seite, der sucht den Saul. Und an dem Punkt wird alles gleichzeitig gefunden. Also ist eigentlich die Geschichte fertig. Die Suche hat nämlich ein Ende. Aber die Geschichte hat jetzt einfach einen neuen Lauf. Es passiert etwas Neues. Es geht nicht mehr darum, etwas zu finden, wo gesucht wird, sondern der Saul. Mit dem Saul passiert jetzt verschiedene Sachen. Und es fängt an damit, dass der Samuel sagt: Wem gehört alles, was kostbar ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Die Sätze sind auf Hebräisch extrem zweideutig geschrieben. Also in der meisten Bibel steht: Wem gehört alles, was kostbar ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Man könnte es aber auch übersetzen als: Auf wen ist das Verlangen von ganz Israel gerichtet? Nicht auf dich und das Haus deines Vaters. Und das Hebräische meint da beide Bedeutungen, darum ist es extra so zweideutig geschrieben. Leider kann man das auf Deutsch nicht so gut wiedergeben. Aber es meint beide Bedeutungen. Das eine: Wem gehört alles, was kostbar ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Das zeigt die hervorgehobene Stellung, die der Saul wird haben und mit ihm auch seine Familie. Alles Kostbare in Israel gehört dann ihm. Er ist ja der König, er kann die Steuern nehmen, er kann die besten Sachen nehmen, er nimmt die besten Leute und stellt sie ein bei sich, alles gehört ihm. Die andere Bedeutung, Auf wen ist das Verlangen von ganz Israel gerichtet? Nicht auf dich und das Haus deines Vaters? Das weist auf den Wunsch von Israel nach dem König hin. Israel möchte so gerne den König haben. Ganz Israel verlangt nach dem König. Und weil Gott den Saul zu dem Herrscher machen will, darum richtet sich das Verlangen vom Volk auf den Saul und seine Familie. Auf jeden Fall ist klar, dass der Saul versteht, da passiert irgendetwas Spezielles mit mir. Ich glaube, ich werde gerade zu etwas Grossem rausgerufen. Das kann man aus seiner Antwort ablesen. Seine Antwort ist, ah nein, ich doch nicht, ich bin ganz schlecht, nehmt nicht mich, das ist nicht eine gute Idee. Genau gleich, wie es der Mose damals gemacht hat, genau gleich, wie es der Gideon gemacht hat. Auch der Saul wehrt sich gegen seine Berufung. Aber weder der Mose noch der Gideon haben sich gegen die Berufung wehren und genauso ist es auch beim Saul zwecklos. Das sieht man daran, dass Samuel seine Aussage einfach ignoriert und ihn mitnimmt, sein Knecht auch gerade noch, und dann gehen sie zusammen auf die Höhe zum Festmahl. Dort wird der Saul an die Spitze von 30 geladenen Gästen gesetzt. Er bekommt einen Ehrenplatz unter diesen Gästen. Aber es geht noch weiter. Der Saul bekommt auch ein ganz spezielles Stück vom Essen. Es steht im Text, dass er eine Keule bekommt. Damals, zu der Zeit von Samuel, sind auf diesen Kulthöhen noch Opfer für Gott dargebracht worden. Und das ist wahrscheinlich darum, weil zu dieser Zeit das Heiligtum, also die Stiftshütte, in Shiloh zerstört worden ist von den Philisten. Darum haben die gar keine Opfer dargebracht werden. Also hat man das auf den Höhen gemacht, zum Beispiel beim Samuel. Und das Opfer da ist ganz ein ganz spezielles Opfer, weil das Opfer wird nicht ganz verbrannt, sondern man nimmt einen Teil davon und aus dem Teil wird ein riesiges Festmahl veranstaltet. Und die Priester sind damals auch eingeladen zum Essen und für sie war sogar das beste Stück reserviert. Und zwar eben genau die Keule. Also so ein guter Teil vom Bein, richtig fein. Und die Keule war das beste Stück und der Priester hat immer das Stück bekommen. Der Saul bekommt also da ein Stück, das eigentlich für die Priester bestimmt war. Obwohl der Saul nicht zum Priester schlecht gehört. Beide Sachen, der Ehrenplatz und das Stück Fleisch, die weisen auf etwas hin. Der Ehrenplatz, der zeigt die Stellung der Macht, die Stellung der Vorherrschaft, die er unter dem Volk hat. Die 30 Personen, das sind Vertreter vom Volk. Darum sagt Samuel auch später, im Vers 24, dass er das Volk eingeladen hat. Natürlich hat er nicht das ganze Volk Israel in die Halle hineingekatscht, das geht ja nicht, sondern die 30 Männer, die vertreten das Volk. Der Saul ist an der Spitze von denen gesessen, also auf dem Ehrenplatz. Er ist vor dem ganzen Volk gesessen. Das andere, das Stück Fleisch, das weist darauf hin, dass der Saul eine Funktion vom Priester wird haben. Was macht ein Priester? Ein Priester vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Er vertritt Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott. Als Fürst über das Volk hat der Saul zu einem gewissen Grad auch so eine priesterliche Funktion, nämlich eine Funktion vom Stellvertreter. Er vertritt das Volk vor Gott und Gott vor dem Volk. Also bei dem Essen auf dieser Höhe oben ist auch die Geschichte von Saul an seinem Höhepunkt. Er ist eigentlich ausgezogen, um ein paar Eselinnen zu suchen und plötzlich findet er sich wieder auf dem Ehrenplatz von einer vornehmen Tischgesellschaft mit dem besten Stück Fleisch. Noch bevor es explizit passiert, wird der Saul da symbolisch zum Fürst über Israel gemacht. Das Festmahl ist eine Intronisationsfeier. Der Saul und das Volk sind sich dessen aber gar nicht so ganz bewusst. Nach dem Essen gehen die beiden, der Saul und der Samuel, wieder runter und sie haben ein langes Gespräch miteinander auf dem Dach. Der Erzähler der Geschichte schweigt darüber, was die beiden genau beredet haben, aber es ist wahrscheinlich, dass der Samuel den Saul vorbereitet hat auf die Aufgabe als Fürst über das Volk Israel. Und früh am Morgen ruft Samuel dem Saul zu, der auf dem Dach geschlafen hat. Und noch bevor alle anderen Menschen aufstehen, gehen sie zusammen raus. Am Ende der Stadt dann schickt Samuel den Knecht vom Saul schon einmal vor. Jetzt sind die zwei allein. Und jetzt, allein in der Stille, will der Samuel dem Saul Gottes Wort sagen. Ein Moment, wo nur zwischen Gott und dem Saul stattfindet. Mit dem Samuel als Mittler. Am Anfang vom Text fordert Gott den Samuel auf, den Saul zum Fürst zu salben. Und jetzt, am Ende vom Text, spricht Gott nochmal durch den Samuel. Am Anfang und am Ende hat Gott das Wort und der Saul wird zum Fürst gesalbt. Der Samuel nimmt so ein Gefäß mit Öl und gießt es über seinen Kopf. Er küsst ihn und dann sagt er, so hat dich der Herr zum Fürsten über seinen Erbbesitz gesalbt. Salbe ist ja ein bisschen unangenehm, wenn man nachher mit so ganz viel Öl über dem Körper rumläuft, aber das bedeutet etwas. Salbe bedeutet, dass der Saul für eine bestimmte Aufgabe ausgesucht worden ist, nämlich für die Aufgabe vom Fürst. Das Öl, das runterfließt, das macht ihn ja glänzend. Und der Glanz, der erinnert an die Herrlichkeit von Gott. Gott glänzt auch. Gottes Herrlichkeit, die leuchtet. Und da, mit dem Glanz, den der Saul jetzt bekommt, wird ein Stück von dieser Herrlichkeit von Gott auf den Saul übertragen, um ihn für die Aufgabe als Fürst parat zu machen. Salbe bedeutet also, dass er rausgenommen wird aus dem Volk und für eine bestimmte Aufgabe befähigt wird. Dann das Küssen. Der Samuel küsst den Saul als Zeichen der Ehrerbietung. Vorher war der Samuel der wichtige Mann im Land, weil er mit Gott direkten Kontakt hatte. Und jetzt küsst er den Saul als Zeichen der Ehrerbietung. Dann verkündet er ihm, dass Gott ihn jetzt zum Fürst gesagt hat. Als Zeichen der Zuwendung Gottes. Aber es ist nicht nur Zuwendung. Gleichzeitig in dem Satz weist Gott den Saul auch auf seinen richtigen Platz. Der Saul wird wieder nicht zum König gesalbt, sondern zum Fürst. Gott ist der König und nicht der Saul. Und der Saul wird zum Fürst über Gottes Erbbesitz gesalbt. Gott macht klar, das ist mein Erbbesitz, immer noch. Auch wenn du Fürst bist, mein Volk gehört mir. Der Auftrag, den Samuel also in den ersten Versen erhalten hat, wird da ganz und vollständig ausgeführt, nachdem es zuerst durch einige Reden und symbolische Handlungen den Auftrag teilweise erfüllt hat. Das ist die Geschichte, wie der Saul zum Fürst geworden ist. Aber schon der Text selber gibt ganz kleine Vorschattierungen, wie das die ganze Geschichte vom Saul wird ausgehen. Im ganzen Text wird der Saul nur umkommandiert und er muss dort und da hin und das machen. In dieser Geschichte ist der Saul überhaupt nicht der Souverän. Er ist überhaupt nicht ein Herrscher und überhaupt nicht ein König. Er ist nicht der König, den das Volk sich eigentlich wünscht. Und das zieht sich weiter in die ganze Geschichte von Saul. Er ist nicht der Souverän, den er eigentlich müsste sein. Er ist unschlüssig, ungehorsam Gott gegenüber. Und er stürzt das Volk in Ungehorsam und zuletzt stürzt er sich selber in sein Schwert, wo er eine Schlacht verliert. Das Volk setzt sein ganzes Verlangen, seine ganze Hoffnung auf den König. Und wenn wir den Text lesen, dann wissen wir, die Hoffnungen, die werden zerschlagen und enttäuscht werden. Für was ist also die Geschichte da? Die Geschichte malt die Linie von einem grösseren Bild. Da ist ein Volk. Das Volk verwirft seinen Gott. Auch wir Menschen haben unseren Gott als unseren König verworfen. Da ist ein Volk. Es wird von den Philister bedrückt. Auch wir Menschen werden bedrückt von, nicht von Philister, aber von Krankheit, von Leid, von Tod, von unserer Sünde und von unserer Schuld. Da ist ein Volk, das nach einem Retter verlangt, ein Volk, das auf den König hofft. Auch wir Menschen brauchen den Retter. Wir suchen nach Sicherheit. Wir hoffen auf den König. Schon der Prophet Haggai sagt, dass das Verlangen der Völker auf so einen Retter ausgerichtet ist. Wie das Volk Israel jemanden sucht, der sie von den Philister redet, suchen wir jemanden oder etwas, das uns von unserem Leid und von unserer Sünde, von unserer Schuld befreit. In Amerika sieht man das gerade recht gut. Die Leute hoffen zum einen auf den Trump, dass er sie rettet und erlöst. Und andere hoffen eigentlich auf den Biden, dass er sie vom Trump erlöst. Unser Herz verlangt nach einem Impfstoff, der uns vor unserer Angst und vor dieser Krankheit erlösen kann. Wir hoffen alle auf den Allen, dass er uns irgendwie helfen kann in dieser Situation. Wir sehen in dieser Geschichte das Volk mit einem König, der ihre Hoffnungen nicht erfüllen kann. Und zuletzt kann auch bei uns kein Trump, kein Biden, kein Impfstoff, kein Alain Berset, niemand unsere Hoffnungen endgültig erfüllen und uns endgültig retten. Wenn wir unser Verlangen auf die setzen, werden wir zuletzt immer enttäuscht werden. So wie das Volk von seinem König enttäuscht worden ist. Keiner von ihnen kann unser Leid, unsere Krankheit, unsere Schuld, unsere Sünde wegnehmen. Die Geschichte zeigt etwas Tragisches. Es zeigt den Aufstieg von einem König, auf dem alle Hoffnungen ruhen, wo aber die Hoffnungen nie wird erfüllen können. Aber dann, 1000 Jahre nachdem der Saul auf der Suche nach seinen Eseln in die Stadt Rama reingekommen ist, reitet ein Mann auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen, sie legen ihre Kleider vor ihm ab, sie nehmen Palmzweige und stehen Spalier und sie heißen ihn als ihren König willkommen. 1000 Jahre später haltet der Mann mit seinen Freunden eine Tischgemeinschaft, so wie der Saul damals eine Tischgemeinschaft hatte. Und wie die 30 Männer beim Sauls Volk repräsentieren, so repräsentieren die 12 Männer die 12 Stämme von Israel. Aber anders als beim Saul, der auf dem Ehrenplatz sitzt, findet man den Mann nicht auf dem Ehrenplatz, sondern auf dem Platz vom Sklaven. Er wäscht seinen Freund die Füße. 1000 Jahre später ist der Mann nicht der Anteil von einem Priester, er ist der Priester. Der Mann, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt, weil er der Sohn von Gott ist. 1000 Jahre später ist der Mann nicht der Anteil von einem Opfer, der Mann ist das Opfer. Das Opfer, das die Schuld der Menschen zahlt. 1000 Jahre nachdem der Saul gesalbt worden ist, ist da der wahre Gesalbte, der Messias, der, der die Herrlichkeit von Gott perfekt widerspiegelt. Das Schreien der Menschen, von allen Menschen, ist vor Gott gedrungen. Er hat das Rufen der Menschen in der Not gehört und er hat einen Retter und einen König gesandt. Jesus. Und er rettet Menschen nicht von Philister. Er rettet Menschen vor allem Leid. Vor dem Tod, vor der Krankheit, vor der Schuld und vor der Sünde. Er, der König, er hat die Hoffnung der Menschen nicht enttäuscht, wie Saul das gemacht hat. Wie das alle anderen menschlichen Ritter und Könige machen. Er hat tatsächlich erlöst. Er ist der wahre König, weil er Gott ist. Gott selber ist gekommen und zum Retter geworden. Gott selber ist gekommen und zu unserem König geworden. Und jetzt, heute, ist unser Verlangen immer noch auf ihn gerichtet. Er wird wiederkommen und seine Rettung abschließen und Tod, Krankheit, Leid, Schuld, Sünde ein für alle Mal verbannen aus dieser Welt. Wir als Christen müssen nicht auf menschliche Herrscher oder auf Produkte oder auf sonst irgendetwas hoffen. Wir können auf ihn, den wahren König und Retter, hoffen. Wir müssen unsere Hoffnung nicht auf Bauernsöhne setzen, die auf der Suche nach Esel sind. Wir können unsere Hoffnung auf den Sohn von Gott setzen, der gekommen ist, um uns zu erlösen und der wiederkommen wird, um uns endgültig zu befreien. Wir wollen beten. Vater, danke, dass du das Schreien und das Rufen von deinen Menschen gehört hast. Du hast ihre Not gesehen in der Sünde und in der Schuld. Und du hast einen Retter geschickt. Du hast deinen Gesalten geschickt, du hast deinen Sohn geschickt, um uns zu retten. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns die Gnade gibst, dass wir unsere Hoffnungen immer zuerst und vor allem auf dich setzen, Jesus. Nur auf dich, weil du der wahre König bist. Und du unsere Hoffnung nicht wirst enttäuschen. Herr, komm bald. Amen.